Wir haben eben den Text aus Jesaja 53 gelesen. Der liegt uns noch in den Ohren. Ich glaube, wir haben sehr genau verstanden, was damit gemeint ist. Der Text ist sehr klar, sehr verständlich, einwandfrei, einen Text zu verstehen, wenn man den nur hört. Ich kann noch mal ein paar Verse daraus vorlesen, falls ihr was vergessen habt. Ich muss das noch finden. Jesaja 53, die Verse 7 und 8 müssten das sein. Ich finde es gerade nicht in der Bibel, ich lese es von hier vorne. Er ertrug alles, ohne zu klagen, wie ein Schaf, das zum Schlachten geführt wird, und wie ein Lamm, das beim Scheren keinen Laut von sich gibt. Er wurde zutiefst erniedrigt, doch das Urteil gegen ihn wurde aufgehoben. Wer wird je seine Nachkommen zählen können, denn sein Leben wurde von der Erde weg zum Himmel emporgehoben. Klarer, verständlicher Text, würde ich sagen. Die Botschaft leuchtet ein. Wer könnte nicht die Botschaft dieses Textes und der Verse davor und dahinter in einem Satz kurz zusammenfassen? Wir verstehen das. Oder? Also wenn ich Jesaja-Texte lese, verstehe ich oft erstmal überhaupt nichts. Gar nichts. Im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte 8, wird uns ein Mann vorgestellt, dem es sehr ähnlich ging. Auch er verstand auf Anhieb gar nichts. Er ist gerade unterwegs und hat sich als Reiselektüre das Buch Jesaja mitgenommen. Damals war es natürlich noch kein Buch, fertig gedruckt, so wie meine Bibel jetzt hier, sondern eine Schriftrolle. Er sitzt in seiner Kutsche und liest. Und er liest genau diese Stellen, die wir gerade in der Lesung gehört haben, die hier auch angeworfen sind, Jesaja 53. Und er versteht es einfach nicht. Er liest, wie in der Antike üblich, laut die einzelnen Wörter vor. Die Wörter bilden Sätze, sie hängen grammatikalisch zusammen. Doch ein Sinn des Textes ist für den Leser nicht zu erfassen. Seine große Frage ist, auf wen ist dieser Text zu deuten? Bezieht Jesaja die Verse auf sich selbst oder auf einen anderen Menschen? Und wenn ja, auf welchen anderen Menschen? Wie soll ich diesen Text nur verstehen, fragt sich unser Reisender. Wir würden die Verse vielleicht lesen und recht schnell antworten, naja, ich würde sagen auf Jesus. Stichwörter wie Lamm, erniedrigen, jemand, der zum Himmel emporgehoben wird, lassen sich wunderbar auf das Leiden und Sterben Christi übertragen und auf seine Himmelfahrt. Aber können wir den Text wirklich so schnell abhandeln? Wenn Jesaja jetzt hier wäre und wir würden ihn fragen, Jesaja, als du damals den Text geschrieben hast, von wem hast du damals gesprochen? Auf wen hast du das bezogen? Wir werfen mal einen kurzen Blick in die Auslegungsgeschichte des Textes. Das ist nämlich sehr, sehr spannend. Das Kapitel gehört zu den sogenannten vier Gottesknechtliedern. Die Gottesknechtlieder sind bis heute in der Theologie ein umstrittenes Thema, denn man fragt sich bis heute, ebenso wie unser Reisender aus der Geschichte, wer ist dieser Gottesknecht? Von wem spricht Jesaja? Es gibt verschiedene Ansichten dazu. Einmal könnte es sein, dass Jesaja gemeint ist. Jesaja könnte sich selbst damit meinen. Vielleicht beschreibt er seine Leiterfahrungen, die er als Prophet machen musste. Es ist ein harter Job, dieses störrische Volk, wie ein störrisches Volk wie Israel, immer wieder mit denen ins Gespräch zu treten und zu versuchen, sie zu Gott zurückzuführen. Der Prophetenberuf kann sehr anstrengend sein. Meistens sind Propheten Außenseiter oder werden sogar verfolgt. Was auch sein könnte, ist, dass Jesaja diesen Text kurz vor seinem Tod geschrieben hat. Und er interpretiert den Tod als einen Akt der Stellvertretung. Das war im damaligen Judentum sehr gängig. Oder die zweite Interpretationsmöglichkeit: Mit dem Text ist das Volk Gottes, Volk Israel gemeint.
Eine zweite Möglichkeit ist es eben, diese Bibelstelle auch kollektiv zu verstehen. Jedes Ich ist ein Wir. Häufig wird im Alten Testament von nur einer Person gesprochen und das ganze Volk Israels aber gemeint. So wäre die Interpretation, der leidende Gottesknecht sei das Volk Israel. Oder eben drittens, der Messias. Mit dem leidenden Gottesknecht ist ein in Zukunft kommender Messias, der Heil bringt, gemeint. Das wurde ja 500 bis 700 vor Christus geschrieben, also man könnte das dann schlussendlich auf Jesus interpretieren. Ein Messias, der vom Propheten immer wieder angekündigt wird, bald wird er kommen. Dies kurz als Umriss, als Abriss zur Veranschaulichung, welche Gedanken sich unser Reisender damals gemacht haben muss. Wer ist mit diesem Text gemeint? Und das Spannende ist, bis heute können Theologen diese Frage nicht beantworten, weil es eben so viele Interpretationsmöglichkeiten gibt. Es kann alles sein. Auch ich habe mir nochmal neue Gedanken über diesen Jesaja-Text gemacht, aber ich kann nicht zu einem Schluss kommen. Alle drei Deutungen haben ihr Für und Wider. Und die Zusagen lassen sich natürlich auch aus unserer Perspektive auf Jesus Christus übertragen. Jetzt verstehen wir, vor welcher Herausforderung unser Reisender stand. Und er wusste noch überhaupt nichts von Jesus Christus. Seine Frage war eher, spricht er von Jesaja, spricht Jesaja von sich oder von jemand anderem? Mitten in seinen Überlegungen und Verstehensversuchungen wird er unterbrochen. Ein fremder Mann ist in der Nähe seines Wagens, obwohl das hier eigentlich eine sehr einsame Gegend ist. Anscheinend hatte der Fremde sein lautes Lesen gehört, denn er fragt, verstehst du eigentlich, was du da liest? Wie soll ich verstehen, was ich hier lese, wenn mir keiner hilft? Antwortet der Reisende verzweifelt. Und dann bittet er den Mann, komm, setz dich zu mir. Die beiden reisen gemeinsam weiter. Wahrscheinlich halten sie erstmal ein bisschen Smalltalk, stellen sich vor. Der eine sagt, hi, ich bin Philippus. Der andere sagt, hallo, ich bin der Kämmerer aus Äthiopien. Und los geht die Reise. Es ist nicht nur eine Reise in der Kutsche. Nein, es ist auch eine Reise durch die Geschichte Israels. Jesajas Worte werden dem Kämmerer erklärt, Zusammenhänge im Alten Testament geschildert und zu guter Letzt mit Jesus Christus gedeutet. Eine tolle Symbiose. Eine tolle Symbiose. Es gefällt mir gut, mir vorzustellen, wie die beiden unterwegs sind, in einer Kutsche, die Schriftrolle aufgeschlagen und darüber diskutieren, was der Text wohl meint. Sie sind miteinander unterwegs, sowohl in der Kutsche, wie wir es auf dem Bild sehen, als auch im Glauben. Philippus hilft dem Kämmerer mit dem Text, den Text zu verstehen, offene Fragen zu beantworten und erzählt ihm von Jesus. Es steht sogar wörtlich im Text, Philippus verkündigt ihm Jesus. Eine sehr frei evangelische Art und Weise, das auszudrücken, finde ich. Verkündet Jesus. Mir gefällt, wie gesagt, die Vorstellung, wie die beiden in der Kutsche sitzen, über die Schriftrolle gebeugt und der Kämmerer mit Hilfe von Philippus mehr und mehr versteht. Toll, wie er sich eingestehen konnte, dass er den Text nicht alleine verstehen kann, dass er an dieser Stelle Unterstützung braucht, ähnlich wie wir es eben gehört haben. Danke, wir lernen noch, wir gestehen uns ein, wir brauchen noch Hilfe, Unterstützung, Anleitung. Toll auch, wie Philippus sich darauf einlässt. Ich spüre bei dem Lesen der Geschichte nicht ein krasses, dominantes Lehrer-Schüler-Gefälle, sondern habe den Eindruck, hier treffen sich zwei erwachsene Männer und lesen gemeinsam in der Bibel. Ich muss beim Lesen dieser Geschichte an eine Zweierschaft denken mit einem guten Freund von mir. Für einige Zeit trafen wir uns jeden Morgen vor den Vorlesungen und lasen gemeinsam in der Bibel. Wir saßen dabei nicht in einer Kutsche, sondern auf einer Couch. Es war ein tolles Geben und Nehmen. Mal verstand er mehr von dem Text, den wir lasen, mal verstand ich mehr. Und wir machten uns gemeinsam auf die Reise, Gottes Wort mehr und mehr zu verstehen. Wie wundervoll, miteinander unterwegs zu sein und sich gemeinsam Gedanken zu machen über Gottes Wort und auch miteinander zu diskutieren. Wie meinte der Autor das? Was ist mit dieser Stelle gemeint? Was können wir auf heute übertragen? Wie ist sie zu verstehen? Andere Christen helfen uns, die Bibel besser zu verstehen und dadurch Gott mehr und mehr kennenzulernen. Ich kann euch nur Mut machen, euch mit anderen Leuten zusammenzusetzen, mit anderen Christen zusammenzusetzen, miteinander Bibel zu lesen, über Themen zu diskutieren. Macht euch Gedanken über Gottes Wort, tauscht euch aus, diskutiert miteinander. Frag gerne nach, wenn du mal etwas nicht weißt, gesteh es dir ein, auch ich bin noch auf dem Weg. Das kann in so unterschiedlicher Weise passieren. Wir haben zum Beispiel in der Gemeinde Hauskreise. Ganz, ganz viele Hauskreise. Wenn du noch keinem Hauskreis bist, schließ dich einem an. Es ist eine tolle Gemeinschaft. Es ist so schön, mit mehreren Leuten sich zu treffen und sich über die Bibel auszutauschen. Oder eine Zweierschaft, wie ich es mit meinem guten Freund hatte, sich regelmäßig zu treffen und miteinander in der Bibel zu lesen. Oder auch ein Coaching. Man sagt, in diesem Bereich will ich speziell wachsen und ich kenne jemanden, der sich in dem Bereich voll gut auskennt. Schließ dich dem an, frag nach. Hey, kannst du mir da helfen? Kannst du mich weiterbringen? Wie schön ist es, dass wir die Möglichkeit haben, miteinander im Glauben unterwegs zu sein. So wie der Kämmerer und Philippus. Während der Kämmerer und Philippus so weiterreisen, kommen sie plötzlich an einer Wasserstelle vorbei. Vielleicht war es ein kleiner Bach oder ein Fluss. Oder ein Brunnen, wir wissen es nicht. Es wird nur beschrieben, sie kommen an Wasser vorbei. Der Kämmerer spricht, sieh doch, dort ist eine Wasserstelle. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Da seht ihr mal, wie weit die auch gekommen sind in ihrem Gespräch schon. Wahnsinn. Tja, was soll schon dagegen sprechen? Er ist ein Mann, der das Evangelium von Jesus gehört hat und es nun verstanden hat. Er möchte es für sich annehmen und dies durch die Taufe zeigen. Die beiden halten also an und steigen gemeinsam in das Gewässer. Philippus tauft den Kämmerer. Was für eine aufregende Reise. Anfangs war der Kämmerer einfach nur ein Mann, der geschäftlich unterwegs war und der sich etwas Reiselektüre mitgenommen hatte. Sicherlich war er schon immer interessiert an der jüdischen Religion, sehr belesen, aber wir wissen nicht, ob er ein gottesfürchtiger Mann war. Aber am Ende dieser Reise hat er so viel gelernt und kehrt als neuer Mann nach Hause. Er hat verstanden, was diese Texte bedeuten, dass es nicht einfach nur Lektüre ist, sondern dass es was mit ihm zu tun hat, dass es ihn verändern kann. Und er hat verstanden, dass Jesus Christus für ihn gelitten und gestorben ist. Und daraufhin hat er sich taufen lassen. Eine Wahnsinnsreise. Die Geschichte ist schon so, wie sie ist, finde ich, ein absoluter Knaller. Aber jetzt kommen noch einige Clues dazu. Es ist die erste Geschichte in der Geschichte der Apostel. Wir lesen sie in Apostelgeschichte 8, in der ein Nicht-Jude von Jesus unterrichtet wird, also über Jesus unterrichtet wird. Und nun ist es noch ein ganz besonderer dazu. Man nennt ihn den Kämmerer von Äthiopien, so wird die Geschichte immer in den Bibeln überschrieben. Kämmerer bedeutet, er war ein Diener im Königshaus einer weiblichen Herrscherin. Man weiß nicht genau, ob Philippus wirklich wusste, dass er aus dem nordafrikanischen Land Äthiopien kam oder ob er einfach aufgrund der schwarzen Hautfarbe des Kämmerers gedeutet hat, dass er aus Äthiopien kommt. Was wir auf jeden Fall aus dieser Geschichte erfahren können, ist, dass Afrika schon vor Europa missioniert worden ist. Außerdem war der Kämmerer ein Eunuch. Das bedeutet ein künstlich kastrierter Mann. Eunuchen kommen in fast jeder Kultur weltweit vor. Ich habe das mal gegoogelt. Das ist unglaublich, dieses Phänomen. Es hat auch übrigens nichts mit Beschneidung zu tun, sondern es ist ja, eine Kastration, eine künstliche Kastration. Häufig erlangten diese Männer einen recht hohen sozialen Status, diese Eunuchen, und dienten an sehr angesehenen Höfen, vor allem als Diener von Herrscherinnen, also von weiblichen Herrschern. Ihr könnt euch jetzt überlegen, warum das so ist oder googeln, aber darum geht es jetzt nicht. Eigentlich durften Männer, die künstlich kastriert worden sind, und wie gesagt, das ist nicht ähnlich wie die Beschneidung, nichts mit Juden zu tun haben. Und die durften auch nicht zum Judentum konvertieren. Im 5. Buch Mose steht ausdrücklich, dass es verboten ist, solchen Männern zum Judentum zu konvertieren. Schon im Jesaja lesen wir, dass sich dieses Verbot etwas lockert. Und jetzt lesen wir hier in Apostelgeschichte 8, dass ein Eunuch bewusst missioniert und getauft wird. Ein schwarzer, ausländischer Heide, also nicht Jude, der Eunuch ist, ein kastrierter Mann, wird bewusst missioniert und getauft. Ich finde, das ist ein Riesenzeugnis dafür, dass jeder und jede zu Jesus Christus kommen darf. Zu Gott darf jeder kommen. Egal welche Herkunft, welche Hautfarbe, mir war das auch nicht bewusst, dass es ein schwarzer Mann ist bisher. Egal welchen sozialen Status und egal welches Geschlecht oder eben kein Geschlecht, zu Gott darf jeder kommen. Philippus wird ganz bewusst von Gott zu diesem Eunuchen gerufen. Wir lesen am Anfang der Geschichte, in den ersten Versen und in den letzten Versen, wie Philippus von dem Heiligen Geist explizit geleitet wird. Wie Gott sagt, geh da und dahin in eine recht einsame Gegend. Und mehr sagt er gar nicht. Und dann irgendwann trifft Philippus eben auf diesen Mann. Er wird ganz bewusst geleitet und auch am Ende der Geschichte, die beiden steigen in das Wasser, der Eunuch, der Kämmerer lässt sich taufen, die beiden steigen raus und Philippus ist weg. Also auch ein verrücktes Ende der Geschichte, der wird entrückt oder was auch immer. Also er ist auf jeden Fall plötzlich weg und später heißt in der Geschichte, dass er wo ganz anders auftaucht. Könnt ihr mal nachlesen, sehr spannend. Philippus wird also ganz bewusst von Gott geführt zu diesem Mann. Und wir können, und Philippus, das finde ich auch sehr, sehr spannend, lässt sich auch von Gott leiten an der Stelle. Obwohl Gott nur sagt, geh in diese Gegend und dann trifft er auf diesen Mann und fängt einfach mal an, von Jesus Christus zu erzählen. Er nutzt die Chance, die er hat, lässt sich leiten von Gott und folgt voller Vertrauen auf den Ruf Gottes. Obwohl es so eine einsame Gegend ist. Man könnte auch sagen, also was soll ich da, ne? Wem soll ich da von Jesus Christus erzählen? Da kommt selten einer durch. Aber Gott wusste genau, wer da durchkommt und hat ihn dahin geschickt. Auf Gottes Ruf hören. Und diese drei Punkte möchte ich euch heute mitgeben. Einmal haben wir gelernt, dass wir miteinander im Glauben wachsen können. Auch dieses Bild von einem Wegbegleiter, jemand, der ein Stückchen mit uns geht, uns lehrt im Glauben, uns mitzieht. Oder manchmal sind wir auch auf der Philippus-Seite und ziehen andere Leute mit. Ich denke, das ist immer ein Geben und Nehmen. Überlege auch du dir, mit wem du dich auf die Reise begeben kannst, von wem du dich mitziehen lassen kannst oder wen du mitziehen kannst, mit wem du gehen kannst. In verschiedenen Alternativen, in verschiedenen Formen, wir haben es eben gehört, Hauskreise, Zweierschaft, Coaching. Guck mal, was für dich gerade dran ist. Bist du eher in Philippus oder eher in Äthiopien oder suchst du was Gleichrangiges? Zweitens haben wir gehört, dass Gott keine Unterschiede bei Menschen macht. Das finde ich einfach grundsätzlich eine starke und schöne Botschaft, die es immer wieder zu betonen gilt. Jede und jeder darf zu Gott kommen. Dafür ist Jesus Christus gestorben. Das ist faszinierend. Er stirbt und kurz darauf, er stirbt und fährt auf und die erste Geschichte, die wir in der Apostelgeschichte lesen, ist ein wildfremder Mann, ein absoluter Außenseiter. Er darf zu Christus kommen. Und drittens eben können wir auch aus der Sicht von Philippus auf die Geschichte schauen.
Er lässt sich führen und leiten, lässt sich voll auf Gott ein und vertraut ihm. Ist ganz, ganz offen für Jesus Christus. Ein tolles Vorbild. Auf Gottes Ruf hören. Ich finde vor allem zum ersten Punkt passt sehr, sehr gut das Lied "Gut, dass wir einander haben". Ist es nicht wirklich gut, dass wir einander haben, dass wir miteinander auf der Reise sind, unterwegs sind, zusammen mit Gott, Gott näher kennenzulernen? Lasst uns das singen und ich bitte euch dazu aufzustehen, um mehr dieses Gemeinschaftsgefühl zu stärken. Amen.